heutigen Episode beschäftigen wir uns mit einem Text, der 1994 im Journal of Feminist Studies in Religion erschienen ist. Der Aufsatz The Breast, The Apocalypse and the Colonial Journey von Catherine Keller, die an der Drew University, New Jersey, konstruktive Theologie lehrt, erörtert, warum Christopher Columbus eine zentrale Rolle für den Beginn der Moderne spielt. Im Zentrum ihrer Überlegungen stehen dabei die von Columbus verwendeten Metaphern der Brust und der Apokalypse. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu Sapere Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mein Name ist Manuel Schäfler, mir gegenüber steht Kilian Kager.
Schönen guten Tag zusammen.
Die heutige Folge nehmen wir zu zweit auf, Richie ist leider verhindert. Und wir beschäftigen uns in der heutigen Folge mit einem Text von Catherine Keller, die Theologin an der Drew University ist, mit dem Titel The Breast, The Apocalypse and the Colonial Journey. Und wie diese drei Stichworte, die Brust, die Apokalypse und Kolonialisierung, in dem 1994 erschienenen Aufsatz zusammenhängen, das wollen wir heute erörtern.
Ja, und ich würde einfach mit dem Schlagwort Apokalypse anfangen, weil sie ja in dem Text der Mitte der 90er Jahre erschienen ist. Ja, nahe liegt, dass ja mit dem Beginn eines neuen Jahrtausends auch immer so ein Gefühl von eine Zeit geht zu Ende und eine neue Zeit beginnt irgendwie zusammenhängt. Und das spricht sie auch an und sie stellt konkret die Frage, wann eigentlich die Moderne zu Ende gegangen ist. Also die Moderne als eine geistesgeschichtliche Epoche und sagt, ja, das ist immer schwer zu sagen. Genauso schwer, wie es zu sagen ist, wann der Anfang von so einer Epoche ist. Aber sie sagt, um dem Ende irgendwie näher zu kommen und dieser Frage, wann eine Epoche vorbei ist, sollte man nach dem Anfang fragen. Und ja, sie sagt, das ist natürlich irgendwie erstmal sehr vielfältig, die Meinungen, wann jetzt so eine Epoche wie die Moderne begonnen hat oder wie man da dran geht. Geht man da irgendwie danach, was irgendwie große Denker oder Denkerinnen waren, die in dieser Zeit gelebt haben oder Erfindungen? Oder wie jetzt in ihrem Fall, sagt sie, vielleicht eine bestimmte Person, die einen sehr großen Einfluss hatte auf die Geistesgeschichte. Und für sie ist das Christoph Kolumbus, der ja mit seiner Entdeckung, in ganz großen Anführungszeichen, von Amerika, ja doch sowas eingeläutet hat wie eine ziemliche Zeitenwende damals. Und sie bezieht sich da ja auch zurück auf Hegel, der das ähnlich gesehen hat, der zusammen mit Martin Luther und der Reformation gesagt hat, das wären so Anhaltspunkte für ihn, wo die Moderne begonnen hat.
Genau, diese Entdeckung der neuen Welt, wie Hegel es sagt, war ja ein ganz einschneidendes Erlebnis, trotz dessen, dass es um diese Zeit herum ja auch ganz relevante geistesgeschichtliche Einschnitte gab und auch naturwissenschaftliche Einschnitte gab, durch zum Beispiel Descartes oder Newton mit seiner Mechanik. Aber vielleicht war Kolumbus gesellschaftlich doch nochmal relevanter, weil er einen Zeitgeist versprüht hat mit dem Aufbruch zum Neuen hin. Und sie sieht es als eine wichtigere Zäsur, weil man von Kolumbus her das Ende der Moderne reflektierter denken kann, als man das vielleicht vom Übergang von Newton'scher Mechanik zu Quantenmechanik tun kann.
Ja, sie stellt ja auch zumindest die Frage, ab wann kann man denn davon sprechen, dass Kolonialismus vorbei ist? Und haben wir diesen Zeitpunkt schon erreicht? Und da wird ja auch klar, dass das für sie so ein Maßstab ist, wie man in Epochen denken kann. Und sie sagt, der Kolonialismus, wie wir ihn heute so als Begriff kennen, der beginnt eben ganz maßgeblich bei Christoph Kolumbus. Und eben der ja, Besiedelung und dann auch zunehmender Ausbeutung dieser Kontinente des Nord- und Südamerikanischen. Und ja, was diese Entwicklung angestoßen hat, in Europa vor allem, aber eben auch weltweit, was auf die Wirtschaft, auf die Kultur und eben auf die ganze Geistesgeschichte zurückgeht, das ist für sie eben dieser ganz große Einschnitt.
Vielleicht ist es erstmal noch ganz interessant zu erwähnen, damit man auch diesen Zusammenhang versteht. Christopher Columbus ist ja ein latinisierter oder anglisierter Name. Und eigentlich heißt der Mann ja Cristobal Colon und deswegen sprechen wir auch von Kolonialisierung.
Ja, das habe ich mir schon auch gedacht, dass das vielleicht so sein könnte, aber tatsächlich geht Kolonialisierung eher aufs Lateinische zurück, auf Colere, die Urbarmachung von etwas und eben das Gründen von Kolonien. Aber diese Verbindung ist natürlich irgendwie schon so eine rein assoziative Verbindung zum Namen Columbus und Kolonialisierung, die scheint ja zu bestehen und Catherine Keller würde ja versuchen, hier in dem Text das zu füllen und nicht eben bei dieser Assoziation zu belassen. Und sie macht ja erstmal deutlich, dass sie sagt, eben Columbus ist ja, auch wenn man das ganz unkritisch sehen will, so eine Entwicklung wie Kolonialisierung. auch verbunden eben mit so einem ganz großen Narrativ, so einer Story, die eben erzählt wird. Und die ist eben mit dieser Person verbunden und mit, ja, Kolumbus, wie er in Spanien steht und aufs Meer hinausschaut und den Horizont sieht. Und dann wird ihm immer angedichtet, dass Kolumbus gesagt hat, ja, die Erde kann überhaupt nicht flach sein und er wird das beweisen, indem er da rausfährt. Und da sagt uns jetzt Catherine Keller und auch andere Experten und Expertinnen, die sich mit Kolumbus beschäftigt haben, dass das sehr wahrscheinlich eben erfunden ist und später hinzugedichtet wurde, weil eigentlich erfahrene Seeleute oder auch andere Gelehrte und Gelehrtinnen dieser Zeit eben überhaupt nicht mehr daran geglaubt haben, dass die Erde flach ist. Aber wir werden später sehen, dass Kolumbus auch nicht wirklich geglaubt hat, dass die Erde rund ist.
Genau, es war ja fast schon Common Knowledge unter den Eliten des Westens, dass die Erde eben rund ist, aber trotzdem wird ja Kolumbus dann auch in Schulbüchern oft dargestellt als ein heroischer Mann, als ein Held, der auf dem Bug des Schiffes steht, in der einen Hand vielleicht noch ein Kreuz hält, die andere Faust gen Himmel gereckt. Mit blauen Augen wird er oft dargestellt als Held.
Ja, und man sieht dann eben auch, gerade wenn du jetzt die Augen ansprichst, kommt auch so ein Begriff, den Catherine Keller verwendet, nämlich der Male Gaze ins Spiel. Und daran erkennt man auch, dass ja diese Theologin eben auch, glaube ich, einer bestimmten Schule von Theologie oder eben einer gewissen Denktradition angehört, die eben ja eine sehr feministische Denktradition ist, wo ja auch dieser Begriff Male Gaze herkommt. Also wenn etwas für den Male Gaze gemacht wird, sagen wir mal ein Film oder sowas zum Beispiel, dann ist es eben so gemacht, dass es Männer gefällt oder dass es Männer anziehend finden. Und dieses Konzept überträgt es eben auch auf diese Kolumbus-Darstellung, die du beschrieben hast, indem sie sagt, ja, Kolumbus hat sowas wie den Male Gaze auf dieses Meer und auf das, was vor allen Dingen dann hinter dem Horizont liegt. Also das ist alles, das ist für ihn, um es zu ergreifen, um es zu entdecken, um es zu erobern und in Besitz zu nehmen und dann eben damit zu machen, was er will.
Da kommt ja auch diese Dimension ins Spiel, dass wir von der Erde oft mit weiblichen Attributen sprechen, zum Beispiel Mutter Erde. Und die kann dann erobert werden. Und genau in diesem Zusammenhang kritisiert sie dann auch den Androzentrismus, also diese Fixierung auf den Mann in diesen Eroberungsgeschichten oder in diesen auf diesen Kolonialreisen, weil diese ganz klar so dargestellt werden, dass das auf den Mann und auf männliche Perspektiven zentriert ist.
Ja, und deswegen sagt sie ja auch, wir können es nicht dabei belassen, dass wir Kolumbus jetzt entweder als nur diesen Helden sehen oder dass wir Kolumbus nur als diesen, ja, letztlich irgendwie Wahnsinnigen sehen, der auch vor Genozid nicht zurückschreckt und dem es nur um seinen eigenen Ruhm geht, sondern was wir eigentlich machen müssen, wenn wir über Kolonialismus nachdenken, ist, dass wir eben auch diese Männern zugeschriebenen Attribute im Blick behalten oder eben dieses Männlichkeitsbild, das vorherrscht. Und dass wir nur dann Kolumbus verstehen können, aber eben auch die Kolonialisierung verstehen können. Und sie geht ja da auch relativ weit zurück, beziehungsweise sie setzt bei Kolumbus an und sagt, der hatte ja auch nur Männer dabei bei seinen Fahrten. Und sie geht dann zurück und schaut, wie war das denn in anderen Epochen, wie zum Beispiel in der Antike. Und ja, kommt da zu dem Urteil, dass eben diese stark patriarchal geprägten Gesellschaften eigentlich vor allem auch deswegen entstanden sind, weil die eben auch durch Migration über weite Strecken und durch Entdeckungen und Kolonisierungen sich entwickelt haben und das eben überwiegend auch damals eben männliche Seefahrer waren. Also wenn man zum Beispiel auch an Odysseus denkt und seine Crew, das ist ja auch eine rein männliche Crew, die er hat, die eben auf diese Abenteuerreisen geht. Und ja, sie sieht das ein bisschen in so einer Tradition von wie sich Kulturen entwickeln und wie Kulturen auch zu diesem starken, auf den Mann zentrierten Gesellschaften irgendwie, wie sie da hinkommen und sagt, das hat eben auch mit diesem Entdecken zu tun und mit diesem Erobern zu tun.
Und sie geht ja dann auch weiter, indem sie sagt, natürlich ist es richtig, wenn man von Kolumbus als einem Mann spricht, der aggressiv vorgegangen ist, der Genozide veranlasst hat unter seinen Leuten und sich auch daran beteiligt hat. Aber wenn wir uns die Motive anschauen, dann reicht es nicht, Kolumbus nur als den zu benennen, was er gemacht hat, sondern wir müssen eben seine Motive anschauen und wie es dazu gekommen ist, dass er solche Handlungen rechtfertigen konnte.
Ja, ich glaube, das ist so eines der zentralen Motive. Und das andere Motiv, das wir im Text auch immer wieder finden, ist eben der Umgang mit den Menschen, die eben schon in diesen Ländern gelebt haben, die entdeckt wurden. Und ja, auch da versucht Keller eben nachzuzeichnen, wie kommt es zu diesem Bild, dass die Eroberer von den UreinwohnerInnen da hatten vor Ort. Und ja, wie kam es auch dazu, dass sie so schnell gesprungen sind von wir entdecken ein Land, in dem schon Menschen leben und gehen dann sehr schnell dazu über, die auszubeuten und zu versklaven oder auch auszulöschen, bis hin eben zum Genozid.
Genau, und das war ja sehr sprunghaft, diese Handlungen. Als Kolumbus mit seiner Crew ankam, schreibt er in seinen Tagebüchern ja, dass das sehr friedliche Menschen sind und die lächeln immer und das sind eigentlich ganz, ganz freundliche Leute und die nehmen die irgendwie auf und die haben überhaupt kein Gefühl für das Böse, würde er sogar sagen, ja. Dass da Menschen sind, denen er begegnet, die eigentlich total liebevoll sind.
Naja, Keller spricht ja auch von sowas wie der Honeymoon-Phase in der Beziehung zwischen Eroberern und UreinwohnerInnen und sagt, ja, am Anfang haben sich die irgendwie gut verstanden oder hatte man ein sehr positives Bild voneinander und das ist aber dann eben sehr schnell gekippt. Davon wird sie ja auch später sprechen, dass ist ja auch schon ein bisschen angelegt in diesem, weil man kann das jetzt so, wie du es gesagt hast, eben positiv beschreiben. So sagt, ja, das sind einfach freundliche Leute, die geben gerne, die nehmen nicht unbedingt, die kennen kein Böses, die sind immer irgendwie lustig, die lachen die ganze Zeit. Aber was sie dann auch eben stark machen wird, ist dieser Hintergedanke, der dabei herrscht, dass man eben sagen kann, wir nehmen die eigentlich auch nicht ganz voll, die Leute, die da leben. Sondern das sind eigentlich so, wir infantilisieren die und sagen, ja, was sind denn sonst irgendwie Stadien des Menschseins, in denen Menschen so drauf sind, ja, Kinder. Kinder sind halt irgendwie immer lustig drauf, Kinder lachen über alles Mögliche, Kinder geben und teilen gern, möglicherweise manche weniger, manche mehr. Und eben diese Attribute, die den UreinwohnerInnen dazugeschrieben werden, sind halt Attribute, die sonst vor allem Kindern oder eben Frauen zugeschrieben werden. Eben diese liebevolle, sich kümmernde Art. Und die stehen eben im starken Kontrast zu den Attributen, die sich die männlichen Eroberer selber zuschreiben. Nämlich, dass sie natürlich eben ganz diese modernen Menschen sind oder frühmodernen Menschen sind, die eben sehr rational an Dinge rangehen, die schauen, was sind die Dinge wert, die ein Gefühl dafür haben, wie sie einen Vorteil erlangen können. Und das kontrastiert sie ja auch nochmal.
Genau aus so einer Struktur heraus erwächst dann auch dieser Anspruch, der sich wahrscheinlich selbst als Helden und Entdecker sehenden Männer, diese Menschen, die dann eben infantilisiert und femininisiert werden, unterdrücken zu können, weil sie diesen Anspruch ja generell an eine Gesellschaft stellen, dass eben Männer dominieren und Frauen und Kinder zu gehorchen haben und wenn sie eben nicht gehorchen, dann zum Gehorsam erzogen werden müssen. Und in dieser Problematik erwächst dann auch dieser Anspruch von Kolumbus zu sagen, diese Menschen, die können wir unterdrücken und die müssen wir vielleicht sogar unterdrücken, weil die leben eben infantil und die müssen wir dann auch zu einem Ideal hin erziehen oder wir unterdrücken die einfach und nehmen die gleich ganz aus.
Ja, und ich glaube, da läuft eben dann auch eben dieses zusammen, diese Art und Weise, wie Kolumbus laut Catherine Keller das tatsächliche Land sieht, das er entdeckt oder eben diese Inseln sieht und die Natur sieht, die er eben ja sehr weiblich sieht als etwas, wo man eben in so einer ganz phallischen Geste, könnte man sagen, eben seine Fahne irgendwie reinrammen kann oder eben ein christliches Kreuz reinrammen kann, um das in Besitz zu nehmen. Und genauso sieht er eben auch die Menschen, wie wir gesagt haben, eben halt auch als so dem Mann unterlegen, eben weiblich, infantil. Und auch deswegen gilt dasselbe, was für das Land gilt, auch für die Menschen, die da leben. Also man kann das Gold aus der Erde nehmen und man kann auch die Menschen nehmen, die da sind.
Und wie das in so missbräuchlichen Beziehungen dann oft ist, nachdem dieser Honeymoon, diese Verliebtheitsphase quasi vorüber war, fangen die Eroberer halt Stück für Stück an, diese Menschen und das Land einzunehmen. Und auf seiner ersten Fahrt nimmt er dann am Ende schon 7 Leute mit, bevor dann auf den nächsten Fahrten diese genozidalen Handlungen geschehen.
Genau, der Text ist ja auch ein bisschen daran strukturiert, wie oft Kolumbus eben solche Expeditionen gemacht hat. Und sie schreibt von 4, die für diese Sache interessant sind. Und genau, er kommt ja dann zurück zu einer zweiten Expedition, die eben schon sehr viel größer ist und wo auch die Motive dann schon sehr viel deutlicher werden. Weil er eben sagt, er reist da auch hin oder er kriegt auch die Schiffe dafür, nur für diese Expedition von seinem König, weil er eben hinreist mit einer festen Gewinnabsicht. Also da Ressourcen auszubeuten und eben auch Sklaven zu erbeuten und die dann ins Heimatland zu überführen, also nach Spanien. Und spätestens da ist man ja dann schon in so einem ja, krassen ausbeuterischen Kolonialismus angekommen. Und es wird ja auch unglaublich drastisch geschildert, wie schnell es dann ging auf dieser ersten Insel, die sie entdeckt haben, was ja das heutige Haiti ist, glaube ich. Und was,
ja, Haiti und Dominikanische Republik.
Und was Kolumbus dann Hispaniola genannt hat, wie unglaublich schnell einfach da die Bevölkerung zugrunde gegangen ist, bis einfach kein Mensch mehr da gelebt hat von der Urbevölkerung.
Das waren ja scheinbar, so wie Kolumbus das schildert, zwei Stämme. Zum einen die ganz freundlichen, gutgläubigen Leute, und dann muss da wohl noch ein anderes Volk gelebt haben, das Kolumbus als Kannibalen identifiziert hat. Und für beide Völker war der Plan ja klar: Die Freundlichen, die werden ausgebeutet, die werden versklavt, die werden nach Europa gebracht, denen rauben wir die Bodenschätze. Und die anderen, die Kannibalen, wie er sie nennt, die metzelt er einfach nieder, damit keine Bedrohung mehr von denen ausgehen kann.
Ja, dann wird zumindest schon mal zu einem Teil erklärt, wie es jetzt zu dieser Sache mit der Weiblichkeit irgendwie kommt, warum das eine Rolle spielt oder eben warum irgendwie Genderrollen eine Rolle spielen für das Nachdenken über Christoph Kolumbus, was eben im Umgang mit dem Land, das er in Besitz nehmen will, und eben den Menschen, die er ausbeuten will, irgendwo deutlich wird, diese Sichtweise und diese Dichotomie zwischen irgendwie sehr, sehr stereotyp männlich und sehr als weiblich oder infantil gebrandmarkten Menschen und Landmassen. Und ja, dann bleibt auf jeden Fall noch zu klären, wie, was es mit dieser Brust und was es mit der Apokalypse auf sich hat. Und dazu nimmt sie ja Bezug auf seine dritte Reise, die er unternimmt, oder seine dritte Expedition, wo er sagt, er will weiter hinaus, also über dieses Haiti, das er schon entdeckt hat, hinaus, und entdeckt eben dann die Landmasse des südamerikanischen Kontinents oder ja, kommt an dieser an. Und dann kommt es irgendwie zu so einer sehr interessanten Begebenheit bei ihm persönlich, wo er irgendwie sagt, nee, er hat irgendwie Respekt vor dieser Entdeckung oder diesem Neuen, weil eben jetzt so ein religiöses Motiv ins Spiel kommt, weil er sagt, das muss eigentlich irgendwo der Garten Eden sein oder das Paradies auf Erden sein.
Genau, ihm begegnet ja dieses biblische Motiv der vier Flüsse auf der Landmasse, und der Garten Eden wird ja ganz ähnlich beschrieben in der Offenbarung des Johannes. Und er selbst sieht sich ja auch, wie aus seinen Tagebüchern hervorgeht, als einen Propheten der Endzeit an, weil er aus einem Schriftstück seiner Zeit entnommen hat, dass die Apokalypse ja nur noch 150 Jahre entfernt ist. Und vor diesem Hintergrund, dass er eine mindestens prophetische Berufung, wenn nicht messianische Berufung hat, entdeckt er dann den neuen Garten Eden, und der erhebt sich ja aus diesem Ozean heraus. Und zunächst traut er sich dann ja auch nicht, dieses Land zu betreten, weil er noch nicht diese göttliche Direktive bekommen hat, ins Paradies einzutreten.
Ja, was er ja zunächst mal macht, ist eben, wie du sagst, es hebt sich da irgendwie raus aus dem Meer, und das veranlasst ihn ja dazu, doch nochmal drüber nachzudenken, wie denn die Erde eigentlich geografisch beschaffen ist. Und er kommt dann zu dem Schluss, dass sie eigentlich nicht rund sein kann, sondern dass sie wahrscheinlich eher birnenförmig ist. Und ja, dann kommt auch diese Analogie der Brust ins Spiel. Er eben sagt, das ist wie die Brust einer Frau, ist eben auch die Erde geformt. Und ja, da schließen natürlich ganz viele, für meinen Geschmack auch ein bisschen sehr assoziative Sachen, die im Text stehen, irgendwie dran an. Dass jetzt eben Catherine Keller sagt, nee, darf man jetzt nicht nur als eine Analogie sehen, so ja, die Erde ist birnenförmig, geformt wie eine Brust, und da hören wir jetzt irgendwo auf, sondern es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir damit eigentlich das Ziel und Objekt des ganzen Kolonialismus verstehen, weil es eben wie eine Mutterbrust ist, an der man nur noch gesäugt wird. Und da geht sie ja auch auf sehr, ja, irgendwo psychoanalytische Motive ein, muss man eigentlich annehmen, wo sie eben sagt, das ist eben dieses ursprüngliche Begehren, das der Mensch immer hat, wo er sich selber noch nicht wirklich als ein Individuum sieht, aber eben auch das Gegenüber nicht als ein Individuum sieht, sondern eigentlich sich nur nach diesem Stillen, dieses Begehren irgendwie sehnt.
Weil ich ihr da schon beipflichten würde, weil ich das ganz spannend finde, wenn man diese Analogie aufmacht, dass die Erde wie eine Mutterbrust geformt ist und eben femininisiert wird. Nur dann ergibt sich aus dem patriarchalen Kontext auch der Anspruch, diese Erde ausbeuten zu dürfen. Ohne diesen Link fällt der Anspruch weg. Und das finde ich, ist deswegen auch ganz zentral für ihre Theorie hier. Und es scheint mir auch nicht abwegig zu sein. Also wahrscheinlich wird dieser Kolumbus jetzt nicht in seiner Kajüte gelegen haben und darüber fantasiert haben, dass die Erde wie eine Brust geformt ist. Aber diese unbewussten patriarchalen Strukturen führen dann dazu, dass wenn man die Erde feminisiert, dann kann man sie ausbeuten. Wenn man die maskulinisieren würde, dann gäbe es diesen Anspruch nicht mehr, die Erde auszubeuten. Dann müsste man ihr im Kampf entgegentreten.
Nee, wobei sie ja selber sagt, dass das durchaus ambivalent ist, weil ja, wenn man diesen Bezug auf die Mutterbrust, die einen säugt, irgendwie ernst nimmt und man sie als erwachsener und ausgewachsener Mann sieht, dann würde man sich selbst extrem infantilisieren. Und man sagt, eigentlich ist alles, was ich will, ist ja nicht erobern oder entdecken oder irgendwas, sondern es ist ja nur gesäugt werden. Und sie spricht ja auch davon, dass Kolumbus es eben ja nicht betreten hat, dieses Paradies oder dieses vermeintliche Paradies, weil sie eben davon ausgeht, dass es eben auch mit dieser Vorstellung von, es gibt eben ein Tabu, dass diese patriarchale Figur ausgesprochen hat, sich irgendwie bei der Mutter zu bedienen. Und das hätte ihn davon abgehalten. Und ich glaube, zu dem, was du dann sagst, dass es eben ein Recht auf Ausbeutung ist, das kommt dann erst dadurch, dass man sich eben so eine Ersatzfigur für die Mutter suchen soll, die man ja nicht haben darf, weil da der Vater die Hand drauf hat. Und man deswegen eben nach der Jungfrau sucht, die sich der Mann dann unterwerfen kann. Also das ist nochmal so eine Entwicklung irgendwo, die einerseits eben irgendwo eine unbewusste persönliche Entwicklung ist und die sie jetzt hier, also Catherine Keller, auch eben auf Kolumbus projiziert. Und auch da kommen ja wieder so biblische Motive ins Spiel, die auch aus der Offenbarung des Johannes gewonnen sind. Dass sie ja dann sagt, da gibt's ja auch ein neues Jerusalem, das ausgerufen wird oder das erscheinen soll. Und das wird ja auch als jungfräulich beschrieben und als eben die jungfräuliche Braut. Und da stellt sie dann wieder diesen Bezug her, dass es eben so eine Weiterentwicklung gibt von so einem Muttergedanken hin zu diesem Jungfrauengedanken, der dann viel mehr mit dieser Figur des Eroberers zu tun hat. Und sehr spannend fand ich dann, es liest sich fast ein bisschen wie ein Exkurs, aber ich fand das irgendeinen interessanten Punkt da drin, dass sie sich eben auch fragt, was sind denn eigentlich die Werkzeuge von jemandem, der sich dieses Land oder diese Erde oder dieses Paradies irgendwie unterwerfen will. Und da kommt sie eben zum Punkt der Karte. Und ja, man kennt ja vielleicht diese mittelalterlichen Karten, auf denen dann irgendwelche Seeungeheuer abgebildet sind und eben das Ganze eigentlich auch mehr so ein bisschen Fantasiegebilde sind. Und Kolumbus war wohl einer der ersten, der sehr, sehr akkurate Karten gezeichnet hat von den Inseln, die er entdeckt hat und von den Küstenlinien, an denen er entlang gefahren ist.
So vor allem auch geometrisch akkurate Karten, in denen dann ja auch keine Fabelwesen mehr auftauchen oder keine Monster mehr auftauchen, wie das eben in diesen mittelalterlichen Karten war, sondern es waren geometrisch ganz akkurate Karten, in denen das Land verobjektiviert wurde und man gar nicht mehr den Zauber dieses Landes sehen konnte.
Ja, und ich glaube, deswegen ist eben auch dieses, taucht es hier auf, dieses Motiv der Karte oder dieses Thema, weil es ja eben auch so das ultimative Werkzeug dazu ist, etwas zu unterwerfen, weil es eben von jeglicher Geschichte und jeglichen menschlichen Schicksalen, die damit verbunden sind, befreit ist.
Und auch von jeglichen Gefühlen.
Ja, es ist einfach nur noch eine wirklich mathematische Abstraktion von etwas. Und es bietet sich natürlich an, dann genau weiterzumachen und auch nur noch, was ich da auf diesem Land finde, ist auch nur noch irgendwas, was dann eben in was ist es wert gerechnet wird, ist auch nur noch mathematisch gerechnet wird. Und ja, damit öffnet sich natürlich auch Tür und Tor dafür, dass man erstens so eine Welt natürlich ein bisschen entzaubert, weil man ja all diesen Mythos und dieses ganze Tabu irgendwie wegnimmt und andererseits eben diese ganze Sache messbar macht und eben dann auch zur Ware macht, die man dann handeln kann. Sei es jetzt die Menschen, die dort leben oder eben das Gold, das man dort findet.
Genau, und um nochmal diese Analogie aufzugreifen, dass man eben vor der Mutter eine Angst entwickelt, weil der Vater da die Hand drauf hat und sich man selber eine Jungfrau suchen muss, steht dann ja auch das Bild, dass wenn die Apokalypse eintritt und das neue Jerusalem jungfräulich entsteht, wie auch immer, und Kolumbus glaubt, dass er den Garten Eden entdeckt hat, dann ist das jetzt die Jungfrau, von der er denkt, er hat das Recht, sie sich zu nehmen.
Ja, und mit ihm eigentlich eben das ganze, der europäische Kontinent oder eben die Kulturen, die da leben oder eben sein Lehnsherr. Man könnte ja leicht denken, dass Kolumbus damit irgendwie völlig allein steht und irgendwie ein absolut Wahnsinniger ist, der solche Messias-Fantasien hat, dass er das Paradies gefunden hat. Aber man ja auch sagen muss, dass es ja ein Phänomen ist, das man gerade in seiner Zeit auch sehr oft beobachten konnte, dass es eben ganz viele religiöse Splittergruppen und Fanatiker gab und Propheten, die prophezeit haben, dass die Welt untergehen wird, dass die Apokalypse kommt oder dass man ein neues Jerusalem errichten muss. Also da gibt's ja selbst in Deutschland eben aus dieser Zeit Beispiele dafür, wie zum Beispiel eben die Wiedertäufer von Münster, an die mich das auch sehr erinnert hat, die ja auch der Meinung waren, sie würden ein irdisches Jerusalem errichten können. Und genauso sieht ja auch Kolumbus das, dass er eben nicht sagt, dieses neue Jerusalem, dieses Paradies liegt in der Zukunft irgendwo, sondern es ist irdisch, es ist räumlich, es ist ein Ort, den man finden kann und es ist ein Ort, den man eben vermessen kann. Und deswegen holt er das quasi raus aus diesem Horizont der bloßen Prophezeiung und sagt, ich hab's ja eigentlich schon entdeckt. Wir müssen es jetzt eben nur noch für uns claimen, wir müssen das jetzt nur noch erobern.
Ja, und auch zeitgeschichtlich war ja Kolumbus nicht der Einzige, der solche Entdeckungsreisen in Anführungsstrichen unternommen hat, sondern es gab ja von allen großen Seenationen Expeditionstrupps, die aufgebrochen sind, um zu expandieren. Und das ist ja schon auch eine wesentliche Kennzeichnung einer frühen Form des Kapitalismus, die nach wie vor auch aktuell ist, dass der Kapitalismus eben immer noch expansiv ist. Und so wie Kolumbus das vor ungefähr 600 Jahren gemacht hat, ist der Kapitalismus ja auch heute immer noch expansiv unter dem Deckmantel, dass man in andere Länder Demokratien bringt, weil in Demokratien der Kapitalismus am besten gedeihen kann.
Ja, und der Kapitalismus muss ja expansiv sein, weil er eben wachsen muss. Und genau so ein ähnliches Phänomen hat ja wohl auch zur Zeit von Kolumbus vorgeherrscht, dass das Abendland eigentlich auch in der Krise war, weil eben viele Pestepidemien, andere Krankheiten, Religionskriege auch dieses Land sehr ausgezehrt haben und man auch sehr darauf angewiesen war, eben neue Regionen zu erschließen, neue Handelsbeziehungen aufzubauen, neue Bodenschätze zu finden. Und all das hat sich Kolumbus ja auch verhofft oder erhofft. Nur, dass es bei ihm eben mit dem Deckmantel, wir bringen den Menschen das Christentum, passiert ist. Oder, wie es ja am Ende heißt, auch ganz übersteigert zu, ich bin der Einzige, der das Christentum noch retten kann. Weil wenn das alte Europa untergeht, dann muss das neue Europa oder das neue Jerusalem muss dann besiedelt werden von neuen Christen.
Genau, vor dem Hintergrund natürlich, dass die Apokalypse in 150 Jahren von Kolumbus aus gesehen gedacht wurde.
Ja, und das ist auch was ich nicht wusste über Kolumbus, dass er tatsächlich auch ein Buch darüber geschrieben hat und dass er wohl ja auch selber in diesem prophetischen Geschäft irgendwie drin war. Also, dass er da viel gelesen hat von damaligen Autoren und Propheten, aber dass er eben da auch Berechnungen angestellt hat, die sich dann auch mit seinen Entdeckungen irgendwie decken sollten. Und dass er das auch alles in einem zweiten Teil seiner Biografie irgendwo festgehalten hat, das aber wenig bekannt ist, dieses Werk. Also, ich habe auch davor noch nie davon gehört. Aber ja, dass es ein Mensch ist, der eben so in seiner Zeit gelebt hat und ja, da nicht der Einzige war. Aber man kennt ihn halt nicht dafür, dass er jetzt als großer Prophet gilt. Ich meine, es ist ja auch nicht eingetreten.
Ja, und er hat sich ja auch diesen Namen Christopher ja dann auch sehr bewusst selbst gegeben, wie er in diesem Buch schreibt, weil natürlich der heilige Christophorus, der war, der das Jesuskind durch den Fluss getragen hat. Und er trägt das Jesuskind eben über die See jetzt in das neue himmlische Jerusalem. Also Südamerika.
Ja, also was schon gelingt, würde ich sagen, dem Text ist auf jeden Fall, dass es eben ein jetzt nicht positiveres Bild von Kolumbus zeichnet, aber auf jeden Fall ein differenzierteres Bild, das eben auch diese starke religiöse Komponente hat, die mir davor so nicht bewusst war. Aber was man natürlich fragen kann oder muss, ist, ja, wie geht's jetzt weiter? Ist es jetzt ein Text, der Kolonialismus kritisiert? Ist es ein Text, der uns irgendwie sagt, wie wir mit den Folgen dieses Kolonialismus umgehen können?
Also ich glaube, Catherine Keller legt sehr gut Strukturen dar, durch die wir erkennen können, dass der Kolonialismus auch bis heute noch nachwirkt, wie sie ja auch in ihrem Schlusskapitel schreibt, dass so etwas wie der internationale Währungsfonds oder die Weltbank immer noch auch Strukturen in sich tragen, die aus kolonialen Strukturen erwachsen sind. Und damit legt sie den Finger in eine Wunde, über die wir uns immer noch Gedanken machen müssen als Gesellschaft, als Einzelpersonen, inwieweit europäische Kolonialgeschichte bis heute nachwirkt, inwieweit westliche Staaten, vormals kolonialisierte Staaten, immer noch ausbeuten oder unter der Fuchtel halten, auch wenn das nicht mehr so offensichtlich ist. Und inwieweit wir immer noch durch koloniales Verhalten andere Menschen unterdrücken und beeinflussen.
Ja, und welche Menschen auch die sind, die am meisten geschädigt werden. Ich meine, das wird ja auch sehr, sehr deutlich. Und ich sage das am Ende auch nochmal, dass ich halt auch anhand von dieser Kolumbus-Geschichte, aber auch von all den anderen großen Kolonisierungen und Eroberungen zeigt, dass die als erste darunter leiden, eben Kinder und Frauen sind und eben Bevölkerungsgruppen, Menschen, die man eben feminisiert, infantilisiert, die man nicht ernst nimmt, die man als Wilde bezeichnet, als Menschen, die keine Sprache haben, die keine Kultur haben. und dass die als Erste zu Opfern werden. Und was auch im Hinblick nochmal auf dieses Apokalypse-Thema, was ich sehr spannend fand, ist, dass sie sagt, dass ja, wenn man sich die Offenbarung des Johannes anschaut, die ja auch eben so ein sehr klares antikapitalistisches Motiv hat und dass Kolumbus das aber in seinen Überlegungen völlig weggelassen hat und dass aber auch so diese Beschäftigung mit dem Thema Apokalypse oder Ende einer Zeit oder Ende einer Epoche vielleicht auch nur, dass auch dieses Thema eben immer auch eine Chance bietet, nochmal über diese Dinge zu reflektieren und zu sagen, ja, vielleicht ist es einfach erforderlich, dass wir gewisse große Strukturen ändern müssen. Also sie spricht von einer Counter-Apokalypse, die sich eben daraus speisen soll, dass, ja, wenn wir das ernst nehmen, dass, wenn sich die Zeit ändert, wenn eine neue Epoche anbricht, worauf sollten wir uns dann stützen oder worauf sollten wir hoffen? Nicht auf irgendein irdisches Paradies oder Jerusalem, sondern eben auf Solidarität mit anderen Menschen. Das ist ja so ihr Schlusswort.
Ja, ich finde auch gerade in dem Zusammenhang ihr Nachdenken über apokalyptische Gedanken extrem interessant, weil sie, und da schlägt sie auch noch mal den Bogen zum Anfang, immer fragt, wenn wir apokalyptisch über etwas nachdenken, wessen Welt geht da zu Ende und wen betrifft das? Und in dem Maße haben dann auch Völker, die kolonialisiert wurden und durch den Genozid ausgerottet wurden, eine apokalyptische Erfahrung gemacht. Und genau deswegen brauchen wir, wenn wir über so etwas nachdenken, wie eine Welt geht zugrunde oder ein Zeitalter endet, diese Solidaritätserfahrung und diese Hoffnung auf etwas, um nicht in so koloniale Strukturen zurückzufallen.
Ja, und was mir ein bisschen, zumindest im Schlusskapitel, ein bisschen zu unterbelichtet ist, ist etwas, was sie eigentlich im Text über schon stark macht, nämlich, dass wir auch drüber nachdenken, so mit welchen Werkzeugen oder Denkmodellen gehen wir denn überhaupt mit uns und anderen Menschen um oder mit unserer Wirklichkeit oder unserer Welt um? Ich würde eben sagen, ist diese instrumentelle Vernunft, die einfach nur Dinge begreifen oder vermessen will, um sie dann eben denen einen Wert zuzuschreiben, ist das die einzige Art und Weise, wie wir zum Beispiel über unseren Planeten nachdenken sollten? Oder wie wir über unser Wirtschaftssystem oder Gesellschaftssystem nachdenken sollten? Weil dass man eben sagt, so, es ist auch immer eine Chance, eben auch über neue Mittel nachzudenken, über neue Denkwege nachzudenken.
Ich denke, wir haben den Text ausführlich diskutiert. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen. Bis zum nächsten Mal.